Guten Morgen. Man merkt es. Es ist Advent. Die Musik hat sich darauf eingestellt. Das ist schön. Ja, herzlich willkommen zum Gottesdienst. Schön, dass ihr alle da seid, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, um Gott zu begegnen. Erster Advent. Das heißt Ankunft. Genau gesagt, Ankunft des Herrn. Adventus Domini, so habe ich gelesen. Heute ist der erste von 4 Adventssonntagen bis zum großen Finale, dem Weihnachtsfest, der Geburtstagsfeier von Jesus. Wir gehen ja ganz unterschiedlich mit der Vorweihnachtszeit um, mit der Adventszeit. Die einen, ich zum Beispiel, lieben diese besondere Zeit. Aber es gibt Menschen, die kenne ich, die können so gar nichts mit dieser Zeit anfangen. Und viele, dazu gehöre auch manchmal ich, viele stöhnen unter der Belastung, die die Weihnachtszeit so mit sich bringt. Und die Adventszeit ist für die meisten Erwachsenen eine stressige Zeit und gar nicht so besinnlich, wie wir uns das wünschen. Wie anders da die Kinder sind, voller gespannter Vorfreude, wochenlanges Warten auf Weihnachten. Und manch einer hat auch keine Geduld zu warten und geht schon vor der Bescherung auf Geschenkesuche rum oder kann nicht warten, jeden Tag nur eine Türe vom Adventskalender aufzumachen. Das Thema heute für diesen Gottesdienst ist Geduld. Geduld zu haben, ist aber auch oft schwierig, nicht nur für die lieben Kleinen. Ja, zu diesem großen Gott, zu diesem Herrn, dessen Ankunft wir feiern im Advent bis Weihnachten und die zweite Ankunft auch darüber hinaus, dass wir warten. Zu diesem Gott wollen wir jetzt beten. Es wäre schön, wenn ihr dazu aufsteht. Vater im Himmel, wie schön, dass wir Advent feiern können, dass wir einen Grund zu feiern haben, auch wenn wir noch warten müssen. Danke, dass du deinen Sohn gesandt hast in diese Welt, um uns in Liebe zu begegnen. Danke, dass du uns begegnest, Herr Jesus Christus, in unserem Leben, in unserem Alltag, dass du mit dabei bist und dass du uns zeigst, wo es lang geht. Danke, Vater im Himmel, dass du geduldig mit uns bist, dass du kennst, dass du uns kennst mit unseren Grenzen, mit unseren Fehlern, mit unserem Versagen, aber dass deine Geduld wirklich grenzenlos ist und uns vergibst, wo wir unsere Schuld erkennen und bekennen. Danke, dass wir uns hier versammeln können in aller Freiheit, um auf dein Wort zu hören, Vater im Himmel. Öffne unsere Herzen, öffne die Ohren unseres Herzens, dass wir aufnehmen, was du uns zu sagen hast, was für uns, was für jeden Einzelnen wichtig ist. Bitten dich, dass du bei den Geschwistern bist, die sich nicht so versammeln können, die Sehnsucht haben, auch nach dir, Herr Jesus Christus, nach Begegnung mit dir, nach Erlösung, nach Besserung ihrer schweren Situation. Danke, dass wir sie dir anbefehlen können. Danke, dass wir dir unsere Lieben anbefehlen können, die mit Weihnachten nichts anfangen können, die nicht darauf vertrauen, dass du wirklich als Kind gekommen bist und als Erlöser gestorben bist. Bitten dich, dass du die Herzen einstimmst und berührst auf diese besondere Zeit in dieser besonderen Weise. Danke, dass du mitten unter uns bist. Du hast es zugesagt, dass du da bist und darüber freuen wir uns von Herzen. Sei du bei denen, die nicht kommen können, die gerne dabei wären, die das vermissen auch, die Gemeinschaft vermissen und auch die Begegnung mit deinem Wort hier in der Gemeinschaft vermissen. Du hast so viele Möglichkeiten. Du kannst auch ihnen begegnen und ihr Herz berühren. Darum bitten wir dich. Danke, dass wir in Liebe zueinander stehen können, dass wir eins sind vor dir. Amen. Amen. Was für ein schönes Lied. Ein schöner Text. Jetzt will ich euch ein anderes Lied vorlesen. Auch ein schönes Lied. Ein ernstes Lied. Weniger fromm, aber zum Nachdenken. Das Lied ist von Jürgen Werth. Vater, gib mir Geduld. Vater, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Vater, tu deine Wunder im Akkord. Gib mir das, was ich brauch. Ich brauch gar nicht so viel. Ich will nur, dass du willst, was ich will. Bitte rede, wenn ich höre, wenn ich Zeit hab für dich. Bitte schweige, wenn ich rede, denn dann brauch ich dich nicht. Bitte gib mir viele Freunde, die mich nehmen, wie ich bin, und verjag alle Feinde, am besten raffst du sie hin. Gib mir Arbeit, die ich liebe, aber auch nicht zu viel. Gib mir freundliche Kollegen und den Chef, den ich will. Und dann denk noch an mein Konto, die Nummer hast du ja noch. Das neue iPhone muss ich haben, das verstehst du ja doch. Bitte mach mir schönes Wetter, denn ich werd nicht gern nass. Ich will heute noch ins Freibad, da macht Regen keinen Spaß. Keinen Husten, nie Migräne, auch den Fußpilz mach weg. Ich will gut drauf sein, 100 Jahre, krank sein hat keinen Zweck. Vater, gib mir Geduld, aber bitte sofort. Vater, tu deine Wunder im Akkord. Gib mir das, was ich brauche, ich brauch gar nicht so viel. Ich will nur, dass du willst, was ich will. Das ist ein ganz anderes Lied, ne? Ein freches Lied. Flapsig, frech. Und dennoch, das ist der richtige Ansatz, finde ich. Mit Gott darüber sprechen. Beten, dass das Problem mit der fehlenden Geduld vor Gott ausgesprochen wird. Und beten um Veränderung im Inneren, im Herzen. Geduld. Oft haben wir sie nicht. Aber Geduld ist eine Tugend. Und man kann sich in Tugenden auch schulen, sich in Geduld üben. Das ist eine Andacht von Harald Klingler. Abraham musste viele Jahre warten, bis Gott seine Zusage wahrmachte und ihm einen Sohn schenkte. Bis es wahr wurde, hatte er das Warten schon fast aufgegeben und seine Frau Sarah konnte nur lachen, als die himmlischen Boten den beiden Hochbetagten ankündigten, übers Jahr sei es soweit. Im Groß, ja eigentlich schon im Urgroßelternalter, bekamen sie den erwarteten Sohn. 38 Jahre lang war er krank. Er hatte keine Hoffnung, keine Perspektive. Er hatte niemanden, der ihm half, rechtzeitig in das heilende Wasser des Teiches zu gelangen. Ein armer Tropf, ein hoffnungsloser Fall. Dann begegnete ihm Jesus und er wurde wunderbar geheilt. Die Bibel erzählt manche Geschichten vom Warten. Sie sagt uns, Warten gehört zum Weg des Glaubens. Wer glaubt, der braucht Geduld. Das wissen wir ja. Ein Vers aus den Klageliedern ermutigt uns zur Geduld. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Ursprünglich war dieser Satz in eine verzweifelte, ja bedrückte Situation hineingesprochen. Die Klagelieder Jeremias entstanden zu der Zeit, als Jerusalem und der Tempel zerstört waren. Viele waren aus dem verheißenen Land in die Gefangenschaft nach Babylon geführt worden. Dieser Hintergrund gibt unserem Wort seinen ermutigenden Klang. Gebt nicht auf. Bleibt dran. Gott hat euch nicht aufgegeben. Er wird euch helfen. Warten müssen kann sehr schwer fallen. die Schlange vor einer Kasse, ein volles Wartezimmer oder der Langsamfahrer lassen Ungeduld aufsteigen. Sich in Geduld üben gehört nicht zu den Tugenden unserer Zeit. Im Gegenteil, geradezu dränglerische Ungeduld. Schnelles Vorwegnehmen, die selbstverständliche Erwartung, alles sofort zu bekommen. Das kennzeichnet das Verhalten vieler. Sie leben nach dem Motto, ich will alles und das sofort. Die Ungeduld von Menschen ist manchmal schwer zu ertragen. Zum Erwachsensein gehört es, warten zu können, etwas auszuhalten, sich in Geduld zu üben. Dass dies eine lebenslange Aufgabe ist, lässt unsere Sprache deutlich erkennen, wenn es heißt, sich in Geduld üben. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen, ermutigt die Bibel. Es ist gut, ja auf dem Weg des Glaubens notwendig, sich in Geduld zu üben. Es ist gut, ja heilsam, auf Warten Gottes, auf die Hilfe nicht aufzugeben. Wer glaubt, wartet auf das Reich Gottes, wartet auf die Gottesherrschaft, wartet auf die Vollendung und das ewige Leben. Wer Gott um etwas bittet, erwartet sein Handeln. Aber er muss auch bereit sein, zu warten, bis Gott handelt. Jesus spricht in mehreren Gleichnissen vom Warten und von der Geduld. Der Bauer kann nichts dazu tun, dass die ausgebrachte Saat wächst. Er kann ihr Wachsen und Reifen nicht beschleunigen. Er muss auch mit zusehen, wie Unkraut aufwächst und dass mancher Samen keinen guten Boden findet. Aber er vertraut, dass die Frucht wächst, die Ernte kommt. Seine Geduld und sein Warten werden belohnt werden. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Geduld ist Ausdruck unseres getrosten und gelassenen Gottvertrauens. Der Herr hat Zeit. Er wird uns nicht überfordern. Er hilft zur rechten Zeit. Wir können von ihm Großes erwarten. Darauf vertraue ich felsenfest.
Ihr habt schon mitbekommen, heute Morgen soll die Geduld, die für uns alle nötig ist, zum Thema der Predigt werden. Wer in der Adventszeit von Geduld redet, wird wahrscheinlich zuallererst, auch bei Renate kam das gleich am Anfang, an die Kinder denken, die es nicht abwarten können, die Geschenke zu bekommen. Für viele andere, die zu Hause irgendetwas vorbereiten müssen, ist die Wartezeit eher in eine andere Richtung, nämlich man hofft, dass der Stress bald vorbei sein wird. Advent, die Ankunft des Herrn, könnte ebenfalls unter diesen Begriff Geduld fallen, denn schließlich warten wir als Christenheit bereits 2000 Jahre darauf. Und so wie bei vielen anderen wichtigen biblischen Begriffen, haben wir auch bei der Geduld, von der wir im Neuen Testament lesen, einen etwas anderen Hintergrund als das, was dieses Wort in der Umgangssprache bedeutet. Bei uns ist Geduld etwas sehr Passives. Das heißt, ich warte darauf, dass irgendetwas passiert mit mehr oder weniger Geduld. Aber ich lasse es laufen. Bei dem neutestamentlichen Begriff geht es um etwas anderes, um ganz konkretes Handeln, das durch den Geist Gottes möglich geworden ist. Ich lese uns aus Jakobus 5, die Verse 7 bis 11. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Feld die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat, denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voller Mitgefühl. Soweit der Text für heute Morgen. Es geht um die Aussage, der Herr kommt bald wieder. Warten auf den Tag der Wiederkunft ist so eine Sache, die gar nicht so einfach ist. Warten darauf, dass etwas passiert, was schon vor 2000 Jahren mit bald angekündigt worden ist, klingt für unsere menschlichen Ohren, die wir einen Lebensabschnitt von 70, 80, höchstens 90 Jahren irgendwo in Betracht ziehen, als falsch. Das passt nicht, das ist nicht bald. Bald ist die nächste Stunde oder höchstens in 2 Tagen. Und manchmal verlängert sich dieses Bald, wenn man wartet und wartet und wartet, dass etwas passiert und es passiert trotzdem nicht. Aber genau da setzt das Handeln Gottes an. Dieser Begriff, der heute in fast allen Bibeln als Geduld drin steht, hatte früher die Bezeichnung Langmut. Langmut hat sich aufgelöst in dieses Wort Geduld, aber Langmut zeigt ein bisschen mehr von dem, worum es geht, nämlich lange den Mut nicht zu verlieren. Lange den Mut nicht zu verlieren. Damit kommen wir ganz gut in die Geschichte hinein, in das, was es bedeutet. Aber auch ein langes Zurückhalten von Zorn. Und deswegen wird über diesen Begriff häufig gerade das beschrieben, wie Gott im Alten Testament mit seinem Volk umgegangen ist. Wenn wir heute so, wir haben ja in den letzten Monaten verschiedene Abschnitte gelesen aus dem Alten Testament, aus den Chroniken. Wenn man das so liest, wie so eins nach dem anderen kommt, dann ist das etwas, was noch für uns irgendwo nachvollziehbar ist. Es geht nacheinander. Aber wenn man sieht, dass Abraham etwa 2100 vor Christus gelebt hat, wenn David um die 1000 vor Christus gelebt hat, Jesaja um die 600 vor Christus, dann merkt man einfach, so im Laufe der Zeit ist eine ganz, ganz lange Zeit vergangen, bevor Gott handelt. Gott hat seinem Volk angekündigt, dass er sie segnen wird, wenn sie ihm treu sind, und er hat es immer getan, und zwar sofort, komischerweise. Und er hat ihnen gesagt, wenn ihr euch gegen mich stellt, wenn ihr andere Götter anbetet, wenn ihr solche Sachen tut, wie das auch am Anfang des Propheten Jesaja beschrieben wird, wenn ihr solche Sachen tut, dann ziehe ich mich zurück. Dann wird euch die Strafe überfallen. Und das Interessante ist, Gott braucht nur seine Hand zurückzuziehen. Weil wir in einer gefallenen Welt leben, kommt die Strafe dann ganz von selbst. Und das ist einfach das, worum es geht. Gott hat im Alten Testament seinem Volk über einen langen, langen Zeitraum immer und immer und immer wieder Geduld erwiesen, indem er seinen Zorn zurückgehalten hat. Indem er nicht das getan hat, was eigentlich dran gewesen wäre, sondern gnädig war, trotz alledem. Und gewartet und gewartet und selbst bei Kleinigkeiten, die in eine positive Richtung gingen, die Zeiten wieder verschoben. Und das nicht nur bei seinem Volk. Erinnert euch an Jona und Ninive. Ninive hat über 100 Jahre länger Bestand gehabt, als Gott es angekündigt hatte, als der Jona dahin kam. Über 100 Jahre hat es gedauert, bis Ninive dann endlich doch zerstört wurde. Gott hat Geduld mit Menschen, die sich ihm zuwenden. Und es ist wichtig, dass wir das nicht vergessen. Denn es wirkt sich auch aus, wenigstens bei uns im Neuen Testament, auf unser Verhalten anderen Menschen gegenüber. Als Jesus die Geschichte erzählt, die wir in Matthäus 18 nachlesen können, von diesem Mann, der mit seinem Verwalter abrechnet und feststellt, dass jemand ihm einen Millionenbetrag schuldet. Und dieser Mann bittet um Vergebung und er sagt, das kannst du doch nicht tun, mich jetzt und meine Familie in die Sklaverei zu verkaufen, damit du wenigstens einen Teil deines Besitzes kriegst. Bitte lass uns doch mehr Zeit, gib uns mehr Geduld. Ich will ja alles irgendwie bezahlen. Und obwohl der Herr weiß, dass es niemals passieren kann, lässt er ihn frei und er lässt ihm seine Schulden. Aber die Geschichte geht ja weiter. Dieser selbe Mann, der Schulden hat, in einer immensen Summe hat auch jemand, der ihm etwas schuldet. Nicht sehr viel, aber immerhin. Und den packt er, als er ihn sieht, und sagt, bezahle mir jetzt sofort deine Schulden und sonst werfe ich dich ins Gefängnis. Und er tut das und hat keine Geduld mit ihm. Und daraufhin macht Jesus in dieser Geschichte deutlich, wenn ihr so miteinander umgeht, werdet ihr auch das, was man euch vergeben hatte, wieder zurückbekommen. Wenn ihr so miteinander umgeht, dann habt ihr mein Erbarmen nicht verdient. Schlimme Geschichte. Es zeigt einfach, Gott ist nicht nur geduldig mit uns, sondern er wartet auch von uns, dass wir in dieser Langmut, in dieser Geduld leben. Und das Ganze, weil Jesus wiederkommt. Habt Geduld, Geschwister, bis zum Kommen des Herrn. Bis zum Ende. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, wann das ist. Wir sehen zwar vieles, was im Moment passiert, deutet darauf hin, dass es schnell sein kann. Vielleicht sogar viel schneller, als wir uns das vorstellen können. Aber wir wissen es nicht. Wir haben keine Ahnung, wie lange es dauert. Und dann ist es wichtig, dass wir in dieser Zeit wirklich auch richtig damit umgehen. Und dann hat Jesus ja noch dieses Wort bald benutzt. Und Jakobus beschreibt hier einige Beispiele, in denen er deutlich macht, was das bedeuten kann, wie man auf diese Rückkehr warten kann. Er benutzt zunächst einmal das Beispiel von einem Bauern und sagt, ihr wisst doch, wie das bei uns ist, der Frühregen und der Spätregen, also im Frühjahr und im Spätregen, ist absolut notwendig, dass bei uns diese Ernten stattfinden können. In Israel gab es ja schon damals und bis heute nicht nur eine, sondern zwei Erntezeiten. Zwei Zeiten im Jahr, wo man ernten konnte, weil es deutlich wärmer ist, diese Kälte wie bei uns nicht da ist. Aber trotzdem, ohne dass der Regen kommt, wächst nichts. Und deswegen müssen wir darauf warten, dass der Regen kommt, bevor man seine Arbeit macht. Bevor man das tut, was jetzt nötig ist. Dieser Bauer braucht unter Umständen einen langen Atem. Wenn er lange bevor es anfängt zu regnen, sein Getreide oder was auch immer aussät, darf er sich nicht wundern, wenn es vertrocknet. Ich muss warten, bis der Boden entsprechend vorbereitet ist, befeuchtet ist, dann kann ich aussäen. Und dann geht es eben darum, wie das auf dem schönen Bild zu sehen ist, nicht darum, dass wir dann an den einzelnen Halmen ziehen, damit das schneller wächst. Denn diejenigen, die irgendwo Pflanzen haben, wissen, was da passiert. Damit kriegt man nicht schneller hin, sondern nur schneller kaputt. Und das ist eben manchmal so unser Ding. Wir hätten das gerne sofort. Es ist nicht nur so eine Aussage, die wir sagen. Ich fand das eigentlich gar nicht so schlimm von dem Jürgen Werth, sondern eher typisch. So denken wir. Herr, ich will das jetzt sofort. Ich will nicht mehr länger warten. Ich habe jetzt lange genug gewartet. Ich weiß doch, was für mich gut ist. Und Jesus sagt, ich komme bald oder der Herr ist nahe. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Aber die Art und Weise, wie wir damit umgehen, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Wir können das so machen, dass wir mit unserer Ungeduld unser eigenes und das Leben der anderen Menschen schwer machen. Ich denke, manch einer von euch ist genervt darüber, dass Andrea immer noch nicht hier wohnt. Nicht so viel wie ich, aber das ist bei euch, ihr habt es einfach zu oft gehört. Ich finde es auch blöd. Sie hat mir vorhin eine Nachricht geschickt, dass diejenige, die jetzt eigentlich um 11 Uhr da sein wollte, um die Wohnung anzugucken, wieder abgesagt hat. Sie kommt nicht mehr. So läuft das normalerweise. Die ganze Zeit jetzt schon bei uns. Und wir fragen uns auch, warum? Was soll das? Warum ist das so? Und wenn man dann den Mut verliert, was macht es dann mit uns? Was macht es mit uns? Verlieren wir das Vertrauen auf Gott, der gesagt hat, dass er es gut mit uns meint? dass er einen guten Weg mit uns vorbereitet hat? Oder passiert sogar etwas anderes, das Jesus auch in einer Geschichte erzählt? Einer Geschichte, bei der er jemandem zum Verwalter macht und dann wegzieht, und dieser Verwalter hat keine Lust, allzu viel zu arbeiten, sondern er sagt sich, ach, mein Herr kommt noch lange nicht, also kann ich mich jetzt ja auch ausruhen. Er feiert mit seinen Freunden, aber ansonsten tut er nichts, lässt die anderen Leute arbeiten, weil die kein Vorbild mehr haben, niemand haben, der ihnen so richtig zeigt, was sie tun sollen, werden die natürlich auch nicht besser. Und deswegen fängt er an, diese Leute zu schlagen und ihnen das wegzunehmen, was sie haben und alles nur für sich zu gebrauchen. Ungeduld kann in unserem Leben schlimme Folgen haben, auch für die Menschen um uns herum. Und deswegen macht der Jakobus das hier deutlich: Ihr dürft nicht mutlos werden, oder macht eure Herzen stark. Macht euch bewusst, was Sache ist. Überlegt, denkt darüber nach, was ihr eigentlich tut. Unser Herzen stark machen können wir nur dadurch, dass wir Gott in unserem Leben mehr Raum geben. Mehr Raum in unserem Herzen geben können wir nur, indem wir das, was von uns aus da drin ist, ausräumen. Sonst ist kein Platz drin. Ich benutze da einfach diese physikalische Geschichte. In ein volles Glas kann ich so viel Wasser reingießen, wie ich will, es wird nicht mehr. Und da, wenn ich etwas Neues in ein Glas hineingeben will, was nicht verwässert werden soll, dann muss ich das Glas ausschütten. So ist es oft in unserem Leben, dass wir schon mal an den Punkt kommen, dass wir sagen, ich muss mal wieder mein Herz ausschütten oder reinigen lassen. Gott darum bitten, dass er all das, was in meinem Leben sich wieder angesammelt hat, was nicht gut war, dass er es wegnimmt. Und manchmal braucht man dafür einen Menschen, der einem hilft, das Ganze wirklich auch so vor Gott zu bringen, dass man weiß, ja, es ist wirklich passiert. Und Gott wird uns immer wieder neu auch mit seinem Geist füllen. Er bietet uns das ja an. Er hat uns seinen Geist gegeben, natürlich. Und er hat uns seine Liebe in unser Herz gepflanzt, natürlich. Aber da, wo kein Platz ist, weil wir alles festgelegt haben, kann nichts von den guten Sachen wachsen. Und das wirkt sich aus auf unseren Umgang mit unseren Mitmenschen. Und deswegen ist es eben wichtig, dass wir wirklich hergehen und immer wieder auch gucken, Herr, wo stehe ich jetzt? Nicht indem wir, wer weiß was, anstellen, um alles Mögliche auch von allen möglichen Generationen in Ordnung zu bringen. Auch das kann mal dran sein, keine Frage. Aber das ist nicht das normale Leben. Sondern das normale Leben ist das, wie Jesus das seinen Jüngern klar macht, wenn er sagt, ihr müsst nicht ständig neu gebadet werden, die Füße waschen reicht. Aber das muss passieren. Und das Wichtige dabei ist, da wo wir das tun, werden wir stärker. Da, wo wir Situationen erleben, die uns lange Geduld fordern, wächst unsere Geduld. Passiert, ob wir das wollen oder nicht, es passiert. Und allerdings nur dann, wenn wir uns damit abfinden, wenn wir kapieren, okay, hier geht es einfach darum, in meinem Leben weiterzukommen und nicht zu aufzugeben. Denn der, der aufgibt, der hat verloren. Wer nicht mehr wartet auf das, was Jesus tut, der wird einfach verlieren. Oder wie es hier steht, macht euch mit eurer Ungeduld nicht das Leben schwer. Oder in einer anderen Übersetzung steht, seufzt nicht, Brüder, gegeneinander. Da, wo wir ungeduldig werden, sehen wir besonders die Fehler der anderen, nicht die eigenen. Wenn man die eigenen sieht, ist das ja gut. Da kann man daraus lernen und das verändern und auch was tun. Aber leichter ist es, die Fehler bei den anderen zu sehen. Und wenn man ungeduldig ist, selber ungeduldig ist, sieht man die Fehler bei dem anderen besonders gut. Komisch, oder? Wenn man selber nicht weiter weiß, sieht man, wo der andere seine Schwächen hat. Dabei wollen wir das doch gar nicht unbedingt. Und nur da, wo wir das sehen, da müssen wir ja irgendwie handeln, oder? Dann müssen wir auch deutlich machen, der ist dran schuld, dass, was auch immer dann kommt. Oder die ist dran schuld. Nein, darum geht es nicht. Wenn wir ungeduldig sind, ist das unser Problem, nicht das Problem der anderen. Und deswegen heißt es noch lange nicht, dass wir als Christen alle möglichen Ungerechtigkeiten in jeder Form ertragen müssten, uns nicht dagegen wenden könnten oder solche Sachen. Aber die Art und Weise, wie das hier drin steht, im griechischen Text gibt es ja so eine Zeitform, die wir im Deutschen nicht haben, die bedeutet, wenn ich etwas dauerhaft tue, dann ist das die eine Form. Und das andere ist, ich darf nicht anfangen damit, etwas zu tun. Hier geht es darum, wir sollen nicht dauerhaft über die anderen negativ denken. Manchmal können wir das nicht verwechseln, verlassen, verhindern. Manchmal kommt es einfach so in einem Schlag. Aber dann ist es wichtig zu sagen, okay, ich lasse das jetzt wieder los. Jesus hat mir alles vergeben. Das ist viel mehr als das, was der andere mir jetzt gerade angetan hat. Also lasse ich es los. Und das ist wichtig. Wenn ich das nicht tue, wenn ich andere verurteile, nimmt das Unrecht ständig zu. Denn ich handle in dem Moment ja wieder falsch. Wenn ich andere verurteile, ist es immer so, dass ich falsch handle. Automatisch wegen dem Verurteilen, weil uns das nicht zusteht. Das ist Gottes Job. Und wer so handelt, wird immer untergehen. Niemand hat die Chance, sich dadurch zu verbessern. Sondern verbessern kann ich immer nur mein eigenes Leben, nicht das des anderen. Das Leben hier auf dieser Erde ist nur dann schlecht, wenn wir uns immer wieder mit dem beschäftigen, was die anderen betrifft. Und wenn wir sehen, wie wir selber sind und wie Gott unser Leben Schritt für Schritt verändert, weil er uns zeigt, was er gerade tun möchte, und wir diesen Weg mit ihm gehen, da erleben wir, trotz all dem, was um uns herum passiert, trotz all dem, was uns wehtut, was uns ungeduldig machen möchte oder auch Angst machen möchte, wir erleben, Gott bereitet uns vor. Und das ist genau das, worum es geht. Das ist das, was diese Langmut letztendlich für unser Leben bedeutet. Diese Langmut, die unser Leben nach vorne bringen will. Es geht nicht darum, immer wieder über das zu grübeln, was nicht gut ist. Das bringt überhaupt nichts. Es verfinstert nur unser Denken. Es schafft eine negative Grundhaltung. Es baut den anderen nicht mehr auf, sondern verurteilt ihn zwangsläufig. Und deswegen geht es darum, dass wir damit mit dieser bestehenden Situation aufhören oder gar nicht erst damit beginnen, sie zur Gewohnheit werden zu lassen. Es gibt so einen Spruch, ich weiß nicht, wo der herkommt, aber er ist alt. Ich habe so einen Teller irgendwo noch rumfliegen, ich weiß nicht genau, wo der ist. Da steht der drauf, Herr, gib mir den Mut, die Dinge zu verändern, die ich ändern kann. Und gib mir die Kraft, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und das ist das Wichtigste dabei, gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ein sehr weiser Spruch, wie gesagt, ich weiß nicht, wo er herkommt, aber er ist sehr, sehr weise. Denn es geht für uns ja nicht nur darum, dass wir in unserem Leben überleben sollen, sondern Jesus hat uns ja hingestellt als Vorbilder, als Menschen, die für andere Menschen Vorbilder sind. Menschen, an denen sich andere orientieren können, an denen andere lernen können. Das geht nicht, wenn wir ins selbe Horn blasen. Hier werden drei Aussagen gemacht. Das eine ist, da geht es um die Propheten. Nehmt euch als Beispiel die Propheten, die im Auftrag Gottes gesprochen haben, wie vorbildlich und mit welcher Geduld sie alle Leiden ertragen haben. Nicht jeder war so wie Jeremia, zum Glück, aber viele der Propheten im Alten Testament haben schlimme Zeiten erlebt. Stellt euch das mal vor, was das heißt. Gott macht mir deutlich, was er tun möchte und gibt mir den Auftrag, die Leute zu warnen und ich sehe, selbst wenn ich sie warne, es passiert nichts. Sie hören nicht. Wie ermutigend so etwas ist, könnt ihr euch vorstellen, nämlich gar nicht, sondern es entmutigt. Und gerade bei dem Jeremia war ja noch das Schlimme, der hat ja schon bei seiner Berufung gesagt bekommen, du wirst es den Leuten sagen, aber sie werden es nicht annehmen. Gott hat ihn schon von vornherein darauf hingewiesen, dass alles, was er tun wird, mit viel, viel Geduld über einen langen, langen Zeitraum, nichts bringen wird. Ganz schlimm. Gut, dass er uns das heute nicht gesagt hat, sondern dass wir davon ausgehen können, das, was wir tun, hat irgendwo doch Folgen. Oder ein anderer Mensch, der wirklich zu einem Vorbild geworden ist. Ein ganz typisches Beispiel von einem Menschen, der lange leiden musste, ist Hiob. Hiob ist interessant, dass das Buch Hiob eines der biblischen Bücher ist, die auch von Nichtchristen als sehr, sehr positiv angesehen werden. Weil die Art und Weise, wie dieser Hiob mit seinen Leiden umgeht und all das, was dazukommt, selbst die Freunde, die keine wirklichen Freunde waren, und all das, was dazugekommen ist, letztendlich dazu führt, dass dieser Hiob durch all das Leiden nicht nur verliert, er hat viel verloren. Aber er verliert nicht nur, sondern er gewinnt zum Schluss viel mehr mit dazu. Weil er Gott viel näher kommt durch diese Zeit, die er durchmachen musste. Und sehr ehrlich wurde Gott gegenüber. Offen ihm das geklagt hat, was war, und gelernt hat, wie Gott ihm geholfen hat, aus dieser Situation herauszukommen. Und da sagt uns dieser Abschnitt, dass solche Menschen wirklich glücklich zu preisen sind, die so standhaft waren und Gott treu geblieben sind. Es sind Menschen, die man beglückwünschen kann, dass sie so viel leiden müssen, so lange warten müssen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen. All das, was wir auf dieser Erde erleben müssen, was nicht so ist, wie wir es gerne hätten, dient nicht dazu, um uns klein zu kriegen. Es dient nicht dazu, um uns kaputt zu machen, sondern es dient dazu, um uns aufzubauen, weil Gott Liebe ist. Und manchmal braucht er eine lange, lange Zeit, weil wir einen sehr großen Dickkopf haben und lange brauchen, bis wir es kapiert haben. Manchmal meinen wir, wir hätten es schon längst verstanden und kommen nach ein paar Monaten wieder in dieselbe Situation und erkennen, es ist ja immer noch so. Gut, wenn man es erkennt. Gott ist der Gott, der uns liebt. Und er ist der, der die belohnt, die ihm standhaft und treu bleiben, die geduldig, voller Langmut ihr Leben leben. Auch wenn nicht alles so ist, wie wir es gerne hätten. Aber das Leben auf dieser Erde ist nicht alles von dem Leben, was wir haben werden. Sondern es ist nur ein kleiner Teil. So wie die Schule für das Leben. Und das ist, denke ich, ein gutes Bild, was wir einfach so sehen können. Manchmal schickt Gott uns Situationen, die Geduld von uns verlangen. Manchmal lässt uns Gott auch leiden, um daraus zu wachsen, um Neues daraus zu erkennen, um in Bereiche hineinzukommen, in die wir sonst gar nicht reinkommen würden, um uns vorzubereiten auf ganz andere Aufgaben. Manchmal denkt man, ja, aber ich bin schon so alt, was soll Gott noch mit mir großartig anfangen? Jeder von euch, egal wie alt, ist Vorbild. Jeder von uns ist Vorbild, ob wir wollen oder nicht, Vorbild zum Guten oder eben nicht zum Guten. Aber mit dem, was wir tun, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir auf Menschen reagieren, achten andere Menschen darauf. Und wir sind damit ein Hinweis, ein Wegweiser zu Jesus. Entweder ein guter, klarer, eindeutiger, wo die Leute sich darauf verlassen können und dann auch auf Jesus zugehen können, oder jemand, der eher sagt, lass es lieber. Es macht dir schon viele Schwierigkeiten, wenn du irgendwann zum Glauben kommst. Du wirst viel leiden, du wirst viel Geduld brauchen und du wirst viel Schläge kriegen von Leuten. Vielleicht nur mündlich, aber trotzdem. Was sehen wir? Sehen wir, dass Jesus wiederkommt? Dass er uns befreit? Dass er ein neues Leben für uns vorbereitet hat? Einen neuen Himmel, eine neue Erde, eine Herrlichkeit, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können? Oder sehen wir nur, im Moment tut's mir weh? Und das ist jetzt ganz, ganz schlimm. Es ist wichtig, dass wir lernen, nicht nur geduldig zu sein und Langmut zu haben, sondern nach vorne zu sehen und uns zu freuen, Jesus kommt wieder. zu seiner Zeit und auf die Art und Weise, wie es richtig und gut ist, besser als wir uns das vorstellen können. Amen. Lasst uns miteinander beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du ein guter Gott bist. Dass du ein Gott bist, der uns liebt, der uns sieht, der uns versteht, der weiß, was in unserem Herzen vorgeht. Und du siehst auch unsere Geduld und die Grenzen unserer Geduld. Und du möchtest uns wachsen lassen auf dieser Erde, in dieser Zeit, damit wir bessere Vorbilder auch für andere Menschen sind. Öffne uns die Augen dafür, dass wir auf dich zugehen, auf die Herrlichkeit zugehen. Dass jeder Tag, den wir auf dieser Erde erleben, uns einen Tag näher an diese Begegnung mit dir bringt. Und hilf uns, unseren Blick nicht davon abzuwenden und nicht immer nur auf das zu sehen, was noch nicht so ist, wie wir es gerne hätten, sondern es aus deiner Hand zu nehmen, als Möglichkeit, selber zu wachsen und zu reifen. Öffne uns die Augen dafür. Du möchtest uns verändern, uns prägen, uns gestalten, uns die Kraft geben, die wir brauchen, auch die Geduld. Und gerade Jakobus hat das ja am Anfang seines Briefes geschrieben, dass da, wo wir erkennen, dass sie uns fehlt, dass wir dich darum bitten sollen. Dass da, wo uns der Glaube fehlt, wir dich darum bitten können. Herr, danke dafür, dass du der Herr bist und wir mit dir gemeinsam diesen Weg gehen können. Und wir stellen dir so unser Leben ganz bewusst in deine Hand und bitten dich darum, wenn es etwas in unserem Leben gibt, was du ändern willst, zeige es uns. Hilf uns, es zu erkennen und dich arbeiten zu lassen. Und da, wo es darum geht, einfach nur auszuhalten, da zeige uns auch das, damit wir auf dich sehen, unsere Arbeit tun, die du uns gegeben hast und uns nicht über das aufregen, was bei anderen nicht gut läuft. Herr, bewahre uns davor und schenke uns immer wieder den Blick auf das, was du siehst, weil du den Blick nach vorne hast und weißt, was gut und richtig für uns ist. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen und lobe und preise dich und deinen heiligen Namen. Amen. Amen. Amen.